fall into big savings, all in the Kroger app. Get packs of juicy red, green, black, or tri-color variety seedless grapes for $3.99 each. Then get tender boneless chuck roast or steaks for $4.99 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Die neue Folge hat den Alban. Julian ist genervt, weil Julian hat gerade ein Wort benutzt, Dampfplauderer. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber über Menschen, die viel sagen und dann auch das ganz, ganz groß machen auf eine Art und Weise und dann nichts dabei rumkommt.
Ja, so ein bisschen leere Versprechungen. Egal, ich werde mich zu, also ich habe mich gerade wirklich so 10 Minuten vor der Aufnahme jetzt erfahren, Nachrichten, die mir nicht gefallen, aber ich werde jetzt auch noch nicht darüber erzählen, weil ich noch nicht weiß, wie es endgültig ausgehen wird, aber der Grundton ist erstmal gesetzt, Jana, ich werde versuchen.
Der Grundton ist genervt.
Ich werde mir versuchen, dass ich mich jetzt herausarbeite aus diesem emotionalen Loch. Wie geht's dir denn eigentlich? Was gibt's Neues?
Mir geht's gut. Ich habe jetzt endlich mal Kaulitz und Kaulitz weitergeguckt, auf deine Empfehlung ja hin. Und wo du gerade Dampfplauderer sagtest, musste ich tatsächlich an eine der Folgen denken, die ich gestern geschaut habe. Da sind die beiden beim Hautarzt, weil die wohl regelmäßig zur Vorsorge gehen, weil Bill irgendwie auch schon mal da ein Problem hatte und sich das herausschneiden lassen musste. Und der Hautarzt, das ist so ein geiler Typ, aber so typisch Amerikaner. Also erstmal, man muss ja immer sich in Erinnerung rufen, wenn die diese Doku drehen, da ist ja permanent ein Kamerateam dabei und dann ein Producer und vielleicht eine Setaufnahmeleitung oder was weiß ich wer. Das heißt, die kommen da ja nicht wirklich zu zweit rein, sondern mit ihrem ganzen Team. Du brauchst vorher eine Drehgenehmigung und alles. Das heißt, die werden schon mal vorher kommuniziert haben und der hofft sich wahrscheinlich einfach richtig gute Werbung dadurch. Aber das ist halt so ein Typ, der halt sowas sagt wie, weißt du, du hast richtig Glück, weil ich habe die letzten 10 Jahre am Institute für sowieso studiert und ich bin der eine Fachmann, um zum Beispiel jetzt Hautgewebe möglichst sensibel und schonend zu entfernen. Und dann sagt Tom halt so, ah ja, übrigens, ich habe hier auch so eine Narbe. Und bei der Narbe, da wollte ich, weißt du was, du hast Glück, denn ich bin auch der Typ, der einzige Typ, der hier im Narbeninstitut gearbeitet hat. Und ich finde das halt so mega sympathisch, dass die beiden halt im Anschluss, wenn sie in die O-Töne gehen, die O-Töne sind ja teilweise an anderen Tagen produziert, das siehst du auch daran, wie sie sprechen oder was sie dann teilweise anhaben und so. Das heißt, die Situation ist schon geschehen und dann irgendwann später produzierst du einen O-Ton und dann sagen sie halt, ja Bruder, das ist halt offensichtlich so ein Arzt gewesen, der sich richtig geil findet. Auch generell, was denkst du darüber, Julian? Wenn du irgendwo hingehst, wo es Dienstleistungen gibt und die haben dann immer eingerahmt, das ist typisch auch für Kosmetikstudios, die haben dann immer eingerahmt so ihre ganzen Weiterbildungsscheine und Briefe und was sie alles dann sich so einrahmen, dann haben die so eine Wall of Diploma und da hängen dann diese ganzen Dinger. Beeindruckt dich das nachhaltig wirklich? Du denkst dir so, boah, krass, oder ist es eher so ein bisschen peinlich?
Also ich muss sagen, dass das ja so ein krasses amerikanisches Ding ist, ne? Dass die all ihre windigen Abschlüsse, die rahmen die ein und hängen dann diese Abschlüsse ins Versicherungsbüro, wo sie gerade arbeiten. Mhm. So. Das gehört da irgendwie zur Leitkultur oder wenn sie von der Uni einen Abschluss haben, auch bei Anwälten oder so, das hängt da überall und eben deshalb auch bei Ärzten. Ich muss sagen, in Deutschland ist mir das noch gar nicht so richtig aufgefallen. Mhm. Ich glaube, weil das einfach unserer Kultur auch nicht so entspricht. Also wenn du halt ein Allgemeinmediziner bist, dann wissen sie alle, dass du Allgemeinmediziner bist. Deshalb kommen sie ja zu dir. Da brauchen sie jetzt nicht nochmal so einen Schrieb von der, keine Ahnung, medizinischen Fakultät in Hannover. Weißt du? Also das beeindruckt dann ja auch keinen.
Aber so in gerade so, das ist vielleicht auch ein Ort, in dem du dich ja nicht oft aufhältst. Aber was ich immer merke ist, wirklich so Kosmetikstudios, Nagelstudios, Sachen, wo du hingehst, irgendwie Augenbrauen machen oder so. Also zum Beispiel bei meiner Kosmetikerin, Grüße gehen raus nach Charlottenburg, da ist halt gegenüber von der Liege, wo du liegst, wo du dann auch so Ausreinigungen machen kannst und so Dampfgeschichten für dein Gesicht, gegenüber ist halt eine Wand und da hängen dann halt so 4 so Diploma dran für Weiterbildung XY. Und das Witzige daran ist ja auch, ich habe schon viele von diesen, auch bei Wimpernstylisten oder was weiß ich, von diesen Zertifikaten gesehen. Jeder kann ja so ein Zertifikat ausstellen. Also das ist ja irgendeine Schule, die Make-up-Schule auf sowieso, die Augenbrauen-Schule, dies und das. Dann schreiben die da einfach Zertifikat drauf und Weiterbildung. Ja, der Hänsel hat halt hier jetzt 3 Tage so einen Kurs besucht. Also am Ende des Tages sagt das halt auch super oft.
Nichts aus.
Überhaupt nichts aus.
Ja, also wo du es gerade ansprichst, oft ist es im Friseursalon auch, vor allen Dingen aber eher ländlich, finde ich, wie dann so der Meisterbrief, der dahinter
stimmt, ja,
abgeheftet wird. Und der ist dann auch immer so wundervoll mit so einem Burgunderrot geschwungen, ne? Meisterbrief, ja, irgendwie sowas.
Und dann, wenn du so in eine Kfz-Werkstatt gehst, da hängt halt auch so ein Meisterbrief, aber nur noch an einem so ein Nagel, ist halt schon so 40 Grad so nach unten im Burg. Und daneben hängt halt so der nackte Frauenkalender oder so.
Wir hatten, letztes Jahr hatten wir so einen nackten Männerkalender bei uns in der Redaktion, die haben die Frauen
geil
aufgehangen. Genau, wo jeden Monat ein anderer nackter Typ da an der Wand hing. Das war überhaupt kein Problem.
Und war dann das Feuerwehr?
Nee, das waren wirklich ästhetisch anspruchsvolle Bilder. Also ich das,
ja, es gibt so einen Feuerwehrkalender tatsächlich mit so Feuerwehrmännern, die dann, also die nicht, wahrscheinlich nicht wirklich Feuerwehrmänner sind, keine Ahnung, aber die dann immer mit so halb runtergelassenem Pulli so durch irgendwelche Flammen, die dann da irgendwie eingefügt wurden und so.
Sowas nicht, es war jetzt ein reiner Model-Kalender, genau, ja, also ohne Motto. Und das haben wir Männer alle mitgetragen, das finden wir auch witzig. Aber in diesem Januar hat dann, ich glaube, Ben gesagt, okay, jetzt sind aber wir dran mit einem Kalender und hat dann diesen sexy Karpfenkalender
geordert. Was ist das denn?
Das sind so nackte Frauen und die haben auf jedem der Bilder haben die irgendwo einen Karpfen in der Hand.
So ein Anglerkalender, auf Gottes Willen.
Geil. Und das fanden wir halt ultra witzig, aber es ging nur bis Juni und dann hat irgendjemand dazu aufgerufen, ich glaube die Geschäftsleitung, dass wir diesen Kalender abnehmen müssen, weil wenn Gäste reinkommen, kann es zur Verwirrung führen.
Ja,
aber letztes Jahr hat es niemanden gestört, als da nackte Männer an der Wand hingen. Das fand ich,
das führt auch nicht zu Verwirrung. Standard. Weil man ganz genau versteht, das ist eigentlich so eine Gegenbewegung zu patriarchalen Strukturen. Ja, und bei Männerkalender halt nicht.
Aber so ein ironischer Karpfenkalender nicht.
Ja, weil das ist ja das Spannende. Wenn zwei Parteien das Gleiche machen mit zwei verschiedenen Geschlechtern, ist halt noch lange nicht das Gleiche. Und es gibt halt, glaube ich, wirklich genug Anglermänner, oder vielleicht auch Anglerfrauen, ich weiß es nicht, die diesen Kalender mit voller Ernsthaftigkeit so zu Hause hinhängen. Ich frage mich auch, wer immer so auf die Idee kommt. Oh, wie heißt nochmal der Typ, der diese Art von Nacktkalender als eine Art Satire genutzt hat und von sich mit Bierbauch und Bart, das ist auch so ein Berliner Medienwitzbold. Wie heißt er denn noch? Der hat dann immer Bilder von sich in diesen Kalender gepackt, aber er trägt halt Bierbauch und Fukuhila und wie ist denn sein?
Gar
kennst du
keine
den?
Ahnung. Nee.
Nee? Muss ich nochmal googeln. Und der hat es halt auch so völlig ernsthaft, aber natürlich satiremäßig auch dann verkauft. Und ich fand das total geil, weil er sagt, ich fühle mich wohl in meinem Körper. Vielleicht haben Leute Bock, sich meinen Körper anzugucken und an die Wand zu hängen.
Ist doch geil.
Ja, und ich fand das irgendwie richtig sympathisch. Das sollte man eigentlich häufiger machen. Und ich meine, wie oft siehst du auch in diesen klassischen alten, ich sag mal, Fotostudios, wo du so hingehst, um so Passbilder zu machen. Da gehst du so dran vorbei und dann haben die so ein Schaufenster. Das ist dann immer mit so Stoff ausgelegt. Und dann sind das so silberne, dicke so Bilderrahmen und dann nochmal so eine hässliche Perlenkette. Aber dieses ausgelegte Tuch, da sind schon so ganz viel tote Fliegen, die sich da so gesammelt haben und so Spinnenweben in der Ecke. Und dann ist es immer der eine Shot, entweder so ein Frauenarsch von hinten in schwarz-weiß mit so richtig hohem Kontrast und die hat dann so ein Tanga an und mit dem High-Heel-Stöckel hat sie dann den Tanga praktisch so eingeklemmt in den High-Heel-Stöckel und zieht den so hoch. Das ist so eine Standardperspektive, die man eigentlich immer sieht. Noch nie gesehen. Nee. Vielleicht ist das so ein Dorfding. Oder halt dann so Frau, die so auf dem Rücken liegt und so ihre Brüste mit den beiden Armen verdeckt und es wird so schräg von der Seite fotografiert, auch schwarz-weiß, und du siehst dann nur so zwei Hügel. Aber die Frau war leider vorher nicht nochmal bei einer Maniküre und die hat so rausgewachsene Gelnägel. Und das sieht man dann so schön. Also wirklich,
kann ich wirklich gar nicht mitreden. Ja.
Das ist wirklich schade, weil ich glaube, sehr viele, die jetzt gerade zuhören, wissen ganz genau, was ich meine.
Ich weiß nur, ich habe auch auf dem Dorf gewohnt und da gab es auch nur einen, der Passbilder gemacht hat und der war so ein älterer Herr. Und das war immer so witzig, weil der hat so eine ganz krasse Nahaufnahme von sich selbst mit so einer Nickelbrille gemacht und das dann in so einem ganz übergroßen Kunstdruck hinter der Kasse aufgehangen. Das heißt, wenn der dich bedient hat, wird das so witzig, weil du quasi von demselben Gesicht zweimal bedient wurdest. Eines, was so herrschaftlich überhalb deines Kopfes gethront hat und auf dich herab, auch so ein artsy Kunst-Schwarz-Weiß-Druck und dann aber nochmal das bewegte Bild im wörtlichen Sinne, was dich richtig abkassiert hat. Und also ich sag mal so, das Verhältnis zwischen meiner Schwiegermutter und mir ist nicht vorhanden.
Ja.
Um es mal so auszudrücken. Und was mir aber schon beim allerersten Besuch, das werde ich nie vergessen, da war sie gar nicht anwesend. Beim allerersten Besuch in ihrer Wohnung aufgefallen ist, dass überall in der Wohnung Bilder
von ihr
sind,
selbst hängen.
Aber nur von ihr selbst.
Oh nein, aber nicht mit ich und meine Freundin, ich
nein,
am Strand.
Nur von sich selbst. Und zwar meistens in der jüngeren Version. Aber da dachte ich mir da schon, ich finde, das lässt so ein bisschen auf den Charakter eines Menschen schließen, wenn in der Wohnung ausschließlich Bilder von sich selbst
das
zu porträtieren sind.
Das ist wirklich sonderbar.
Und jetzt aber, Sophie und ich haben mal so ein Bild gemacht, da waren wir in irgendeinem Hotel und der Barkeeper hat ein Bild von uns beiden gemacht. Sophie im Bikini und ich natürlich nur in der Badehose. Und das hängt da jetzt, aber ich bin radikal weggeschnitten. Das heißt, das ist nur,
oh, Alter. Oh Gott, das ist wie so ein schlechten Film. Ja. Aber ich glaube, das wäre dann auch so eine Art von Person, die sich selber als Bildschirmschoner oder als so Handy-Lockscreen auf ihrem Handy hat. Weil ich habe letztens, wo wir gerade jetzt eintauchen in die Familientraumata, mein Vater war zu Besuch, also mein biologischer Vater, und der hatte sein Handy hier irgendwo rumliegen und es blinkte auf und rate, was er als Hintergrundbild hatte, einfach sich selbst.
Das ist so krass.
Ich dachte mir nur so, hä? Also ich verstehe das, wenn du sagst, ich habe so ein Urlaubsbild gemacht an einer bestimmten Brücke, an einem Cliff von sowieso, und man hängt so ein Bild von sich selbst auf, weil es eigentlich um die Erinnerung geht an den Ort, aber wenn es dann wirklich nur, also ausschließlich von sich selbst ist.
Das gibt's ja nicht.
Das heißt auch wirklich sonderbar. Was hast du denn als Bildschirmhintergrund?
Sophie.
Einfach nur Sophie, ohne dich selbst.
Ohne mich selbst. Ich habe Sophie, wie sie aus dem Meer, das ist echt ein cooles Foto.
Ach ja, das Bild, stimmt.
Gemacht
ich habe es in Erinnerung, ja. Das sieht wirklich so modelmäßig aus, ja.
Ja, das spiegelt sich dann am Strand, unten im Wasser. Ich werfe jetzt 5 Namen rein und du sagst, was du glaubst, was die Person auf dem Bildschirm Foto hat.
Okay, ja.
Mhm. Claudia Obert.
Die hat sich selbst, auf jeden Fall hat sie sich selbst, vielleicht eins von ihren Nacktbildern, das sie dir damals geschickt hat mit diesen hotten Dudes, das kann ich mir vorstellen.
Kann ich mir auch gut vorstellen. Donald Trump.
Der hat einfach so eine Amerika-Flagge vielleicht.
Oder er hat sich, als er am Ohr angeschossen wurde.
Nein, auf gar keinen Fall, das wird er nicht haben, weil tief in ihm drinne, wenn das jetzt nicht gefaked ist, da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen, ist es ja ein Angriff auf sein Ego. Ich glaube, der hat einfach sowas wie so ein Adlerkopf und so eine Amerika-Flagge vielleicht. Oder sich selber mit so einer Waffe, wo er so eine Sonnenbrille auf hat, wo da irgendwo so schießen war.
Ja, dem traue ich aber auch zu, dass der gar keins hat, sondern einfach so eine Einstellung, was Apple hat, weil er es ein bisschen nicht weiß.
Vor allem vielleicht
auch
ständig seine Handys wechselt, das kann ich mir auch vorstellen. Wir hatten doch schon mal auch ganz kurz das Thema, wo es darum ging, was glaubst du, wie so Präsidenten oder so Führungspositionen, was glaubst du, wie die so untereinander kommunizieren oder wie das bei denen mit Smartphones ist? Und ich kann mir halt wirklich vorstellen, Donald Trump, vielleicht hat er gar nicht so richtig so ein privates Handy. Sondern vielleicht hat er so, der hat so ein Handy, was so seine Assistentin für ihn hat, und dann hat er so ein Handy, wo nur alle wichtigen Nummern drauf sind, oder so ein Handy, was so sein persönlicher Bodyguard irgendwie so überwacht, aber ich weiß es nicht.
Ja. Andererseits glaube ich, Donald Trump denkt nicht in diesen Kategorien. Wenn der Bock auf ein eigenes Handy hat, dann hat der Bock auf ein eigenes Handy, wo dann auch seine ganzen, keine Ahnung, Damen
drin sind. Meinst du,
Donald
Trump spielt auch so Handy-Games? Meinst du, der spielt so Candy Crush und so?
Ja, immer auf der Toilette spielt er das. Und es ist ja auch überliefert von seiner ersten Amtszeit, dass der, ja, haben wir letztens schon besprochen, sehr schnell das morgendliche Briefing abgeschafft hat, weil es ihm zu anstrengend war, das durchzulesen, was der Secret Service dann wieder da ihm aufgetischt hat. Und vor allen Dingen hat er dann auch...
Ich hätte das mal gelesen.
Ja, und Punkt 17 Uhr hat er dann auch gesagt, so, Feierabend, und hat sich dann ja immer seine Burger auf die Suite bringen lassen, hat ferngeschaut, Fox News. Und wenn ihm es nicht gepasst hat, was sie da sagen, hat er selbst kurz angerufen und hat sich live schalten lassen.
Das geht so nicht.
Komm, müssen wir ganz kurz mal drüber sprechen. Ne? Es ist ja wirklich viel passiert.
Lass uns erst die Namen zu Ende machen, dann machen
wir
das.
Okay, ja, stimmt. Dann, also Claudia Obert, Donald Trump, Angela Merkel. Glaubst du, die hat immer noch ihr altes BlackBerry. Ich glaube, die hat überhaupt kein iPhone.
Das glaube ich nicht. Die hat ein iPhone, das glaube ich, oder ein Samsung, kann ich mir bei ihr auch vorstellen. Und ich glaube, die hat so ihre Blümchen vom Balkon. Die hat so vielleicht am Balkon, hat sie so ein paar Blumen, und die hat sie so in Nahaufnahme mit so ganz hoher Sättigung, hat sie die fotografiert.
Ich habe letztens eine tolle Doku über Merkel angeschaut in der ARD, so ein Vierteiler. Und da hieß es auch, dass die einen ultra guten Humor haben muss. Also das sieht man noch so in der Anfangszeit, als sie dann noch Physikerin war und dann so die ersten Ämter in der Politik belegt hat, wie frisch die dann ja auch noch war und wie lustig. Und das hat sie sich dann aber so in der Öffentlichkeit abtrainiert. Aber Vertraute sagen, dass sie... Ja, die hat eigentlich
so einen Witz, so einen, genau, unterschwelligen.
Und Vertraute sagen auch, dass die, wenn die Türen alle zu sind, dann kann die super gut so alte Regierungschefs nachmachen, so Sarkozy und so.
Geil!
Ja, das kann ich mir
gar nicht vorstellen bei ihr.
Weil sie so richtig animieren kann, ja, das finde ich, oder animieren kann. Wie sagt man? Imitieren.
Danke. Imitieren. Kennst du CapCut?
Ja. Nee.
Das ist eine Bearbeitungs-App und da kannst du unter anderem auch so Meme-Vorlagen und sowas. Und irgendwann, da habe ich mal eine Vorlage gesucht für so ein Flugzeug-Reel, also mit irgendeinem witzigen Spruch, und da bin ich offensichtlich in so einer Art Algorithmus-Loch gelandet, weil da wurden mir nur noch so Merkel-Memes vorgeschlagen. Mit so Sachen, die sie gesagt hat. Und du konntest einfach jedes Merkel-Meme auf irgendeine witzige Flugzeug-Story bauen, weil die halt auch teilweise so lustig trockene Sachen sagt. Und da habe ich einfach nochmal festgestellt, die Art und Weise mit, also sie, ich habe das Gefühl bei ihr manchmal, wenn sie jetzt im Alter vor allem Dinge sagt, ist ihr das wirklich scheißegal, wie andere das wahrnehmen. Sie sagt das natürlich trotzdem irgendwie, dass sie da keinem auf den Schlips tritt, aber man hat das Gefühl, die ist so angekommen in sich selber und es war einfach so der perfekte Abschluss auch für sie, und jetzt hat sie einfach eine Meinung und wenn da jemand nachfragt, dann sagt sie die, aber sie will nicht mehr irgendjemandem gefallen, und das finde ich so sympathisch.
Ja, ich fand das generell schon immer sympathisch, dass man das Gefühl hatte, dass sie eh niemanden so richtig gefallen will. Also sie hat da ihr Ding gemacht, gefühlt, und teilweise auch gegen den öffentlichen Rat oder gegen den Druck der eigenen Partei. Und ich glaube, Merkel war so eine richtig, oder ich weiß, dass sie so eine richtig integre Politikerin war, die, also weißt du, da ist jetzt, da steht nie der Verdacht, dass die korrupt war. Oder
die hat das auch mit Überzeugung gemacht, ja. Genau, die hat das nicht gemacht, um zu sagen, ich bin Politikerin und oder um zu sagen, ich habe eine Machtposition, sondern ich glaube, die hat das wirklich aus reiner Überzeugung gemacht. Zumindest will ich das glauben.
Ja, ich will es auch glauben. Und ich glaube da auch wirklich fest dran. Okay, die vierte Person, Leonardo DiCaprio.
Boah, das ist eine gute Frage. Man würde jetzt im ersten Moment irgendwie sagen, irgendwelche Ärsche von irgendwelchen Mausis, aber das glaube ich gar nicht. Nee, ich glaube, DiCaprio, der hat wirklich nur so einen iPhone-Hintergrund, so eine Standardeinstellung, wie so ein Desktop, den man beim Mac dann hat, irgendeine Düne oder irgendwas, also sowas ganz Unaussagekräftiges. Und boah, ich glaube, der hat auch alle seine Push-Benachrichtigungen aus. Ich glaube, du wirst bei dem nie sehen, außer bei WhatsApp vielleicht, dass so Sachen aufploppen.
Die Amis haben kein WhatsApp. Die nehmen eigentlich immer so iMessage und so her, wenn, also die haben ja alle iPhones.
Dann halt bei seinem iMessage.
Ich glaube, dass DiCaprio eventuell, ich würde mir das vorstellen können, dass er so ein Bild hat, wie er gerade den Oscar gewonnen hat. Weil das ja so ein Chasing Dream von ihm war. Und das ist was, irgendwann hat er es geschafft mit The Revenant, also dem, der Film, der ist eigentlich, naja. Aber ich glaube, dass das eventuell so ein Moment sein könnte, wo er dann auf der Bühne steht, der Oscars bei der Preisverleihung, den in der Hand hält und seine Speech hält.
Ich glaube aber, dass er ein Typ ist, dem es wichtig ist, wie andere ihn wahrnehmen auf eine Art, und dass er das deswegen nicht machen würde, weil er nicht will, dass, wenn er bei so einem Essen ist und so den Screen lockt, dass halt Leute sehen, dass er sich selber da mit dem Oscar hat. Dafür schätze ich den zu eitel ein.
Ja, vielleicht ist er, ja, aber auch noch mit seinen Vertrauten drauf oder so, nicht nur er. Aber ja, gut. Wir kennen ihn beide zu wenig privat, um das, das sagen zu können. Okay, letzte Person. Philipp Lahm. Der hat seine Family, oder? Ganz klassisch.
Ja, möchte ich glauben.
Glaube ich auch.
So seine Kinder.
Ja.
Wie die so spielen mit so einem marmeladenverschmierten Mund im Sandkasten oder so. Sind die überhaupt noch klein, seine Kinder? Ich habe absolut keine Ahnung. Am Ende sind die so 16.
Nee, so alt sind sie nicht. Aber ich glaube so, also annähernd. Der Sohn ist, glaube ich, jetzt so 12, 13 und die Tochter ist ein bisschen jünger.
Ja, vielleicht ist es so klassisch so ein Familienporträt, wie die so Arm in Arm alle irgendwo stehen, mit so ein bisschen Gegenlicht, so ein bisschen schlecht fotografiert, kann ich mir vielleicht vorstellen. Mhm. Ja, das könnte passen.
Was ist die berühmteste Person, die du kennengelernt hast? Also die du wirklich kennengelernt hast?
Kennen im Sinne von, ich weiß, was die Person denkt und fühlt, oder kennen im Sinne von, ich habe die mal live gesehen?
Ersteres.
Ich weiß, was sie denkt und fühlt. Wahrscheinlich Betty. Ganz boring.
Okay.
Wüsste ich jetzt, das ist ja auch mal die Frage, ne? Wonach geht man jetzt nach berühmt? Nach wer kennt den Namen? Nach wie oft ist die Person in der Presse? Oder wie viele Leute folgen dir auf Instagram? Also ich glaube, dann wäre das wahrscheinlich Betty. Ich selbst.
Wow. Bescheiden.
Ja. Übrigens, mir ist mal aufgefallen, als ich letztens das Bild von dir und wir hatten das, hast du es auf Insta geteilt? Du und Jürgen Vogel, wollte ich gerade sagen, weil ich an Jürgen Vogel gedacht habe. Du und Vogelsang und wer war noch da drauf?
Beisenherz.
Beim Fußball, Beisenherz, genau. Da ist mir mal aufgefallen, wie klein die sind.
Nee, die ist aufgefallen, wie groß ich bin. Mir glaubt immer niemand, dass ich 1,90 bin. Das glaubt einfach immer keiner.
Nee, aber
weißt
du, warum mir das nicht auffällt?
Groß.
Ich bin ja selber groß. Und ja, wenn du mir gegenüber trittst, ich bin es ja gewohnt, dass Männer eigentlich dann größer sind als ich, kommst du mir jetzt nicht überdurchschnittlich groß vor. Ich vergesse halt nur manchmal, dass es halt Männer gibt, die selber nur so 1,70 sind. Und die natürlich, weil in meiner Welt, also ich kenne keine so richtig viele kleinen Männer, außer halt Kumpels von mir so. Und denen stehe ich halt selten so direkt so gegenüber. Und da dachte ich mir so, wie winzig sind die denn bitte? Aber klar, du bist 1,90 und die sind vielleicht dann 1,70. Aber es sah seltsam aus. Du,
wir
wie
sind
so ein
gar
Hühne.
Nicht so klein. Ich glaube, Micky ist, also Lukas ist der Kleinste, glaube ich, aber Micky ist, der ist schon 1,80.
Ja gut, aber das ist halt auch gerade mal so groß, wie ich bin.
Also mindestens 1,80.
Im Vergleich dazu, wie klein die Menschen früher waren, es gibt so ein Freilicht-Naturmuseum in der Nähe von, da wohnt meine Freundin, das ist zwischen Kassel und Höxter. Und da waren wir irgendwann mal vor einem halben Jahr oder so. Und da ist noch richtig so ein ganz altes Dorf von alten Bauernhäusern auch, wie wirklich vor 500 Jahren oder was weiß ich, so Häuser aussahen. Und da ist so deutlich nochmal erkennbar, auch mit so alten Möbeln, wie klein die Menschen eigentlich früher waren, beziehungsweise wie größer sie mit der Zeit werden. Und wenn du dann auch so alte Bücher liest, wo es halt heißt, ein riesiger Krieger verdeckte die Sonne, so dann sind es halt einfach so 1,70 Personen. Und auch so alte Kettenhemden und so, wenn man sich sowas in Museen mal anguckt, wie klein das eigentlich alles war.
Naja.
Und dass halt der Mensch auch tendenziell jetzt auch so mit der Zeit, der Mensch kriegt ja immer einen größeren Kopf. Und es wird auch immer schwerer für Frauen, habe ich letztens nochmal im Detail gelesen, den Geburtsvorgang tatsächlich ohne krasse Verletzung zu überleben, weil diese Köpfe
ist ja
so
auch
groß
wirklich,
werden.
Überleg dir das mal. Also so ein Kinderkopf ist ja auch
das
schon
gestört.
Ziemlich groß. Wie soll das denn gehen? Also,
das Schlimmste ist
weiß,
ja die Schulter.
Jeden Tag öfter. Genau, aber so, das kann man sich, also als jemand, der noch nie bei einem Geburtsvorgang dabei war, kann ich mir das kaum vorstellen, wie das funktionieren soll.
Ja.
Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber ich liebe immer noch diesen Gag, wenn es eine Steißgeburt ist, dann trägt das Baby die Mutter mal für einen kurzen Moment als Hut.
Oh mein Gott, wer hat das denn gesagt?
Fand ich nicht,
das ist ja völlig
unglaublich
absurd.
Witzig.
Ich habe letztens auf jeden Fall gelesen, dass der klassische Geburtsvorgang, wie wir den kennen, mit die Frau liegt so halb auf dem Rücken, halb auf dem unteren Rückenteil, hat die Beine so breit und drückt es dann so raus im Halbsitzen, dass das eigentlich zurückzuführen ist auf einen Fetisch von Ludwig dem 14. oder so, weil der eigentlich Bock hatte, sich das mal so von vorn anzugucken, aber klassisch, also auch aus der Tierwelt, ist es ja im Vierfüßlerstand und auch Menschen haben früher eigentlich viel mehr im Vierfüßlerstand, was ist die Vergangenheitsform von gebärdet? Gebärdet, oh Gott.
Gebaren? Gegoldbaren.
Nee. Baren kommt von aufbaren. Gebärt?
Geboren.
Das ist doch nicht deine. Geboren. Sie haben früher geboren. Ja, das würde noch eher. Ja, auf jeden Fall zur Welt gebracht. Und dass eigentlich auch von dem her sich das dann so verändert hat, dass alle Frauen
wirklich?
Das dann andersrum machen sollten, was eigentlich komplett so ein bisschen wie unser Vorgang, wenn wir auf dem Klo sind, wieder der Natur ist. So wie Toiletten zum Beispiel, boah, ich hau heute die Themen durch, aber so wie Toiletten
die
heute angebracht sind, ist es eigentlich voll gegen den Prozess, wie der Körper so arbeitet, weil dadurch, dass so unsere Beine so abgeknickt sind in diesem 90-Grad-Winkel und wir so auf dem Klo hocken, kann eigentlich der Darm, wenn du so einen Pressvorgang machst, kann das eigentlich gar nicht alles richtig rauslassen. Und bei meiner Freundin Betty zu Hause zum Beispiel steht halt Werbung, ein Squatty Pot. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nein.
Das ist eigentlich wie so eine kleine Mini-Bank, wo du so deine Füße draufstellen kannst. Das hat auch so eine Form innen ausgehöhlt wie so ein Klo. Also du kannst es perfekt vor so ein Klo davor stellen. Und dann kommen deine Beine halt so 30 Zentimeter höher. Und das führt halt dazu, also dass eigentlich so der Darm nicht so abgeklemmt wird praktisch und es viel gesünder ist zum aufs Klo gehen. Und Fun Fact, sie ist so süchtig nach diesem Ding mittlerweile, dass sie den sogar mit in Urlaub nimmt. Sie hatte den mit im Skiurlaub. Einfach ihren Squatty Pot. Jetzt bist du dran, Julian.
Ja, es gibt immer Leute, die interessante Hobbys haben, die dann auch verfolgen. Nee, ist ja witzig. Es wusste ich nie mit Ludwig, dem 14.
Ich glaube, es war Ludwig.
Also A, dass es so ein Fetisch hat und B, aber dann ist doch die Medizin mittlerweile so weit, dass man sagt, okay, wir sind jetzt Ludwig dem 14. keine Rechenschaft mehr schuldig. Wir machen es jetzt so, wie es für das, also so, genau, wie es am angenehmsten für die Frau ist.
Deswegen gibt es ja auch, also mittlerweile wird das ja wieder gemacht. Okay. Oder Wassergeburt oder was weiß ich, was dann da alles gibt. Aber es ist irgendwie auch in vielen Filmen und wie man es so kennt, wird es halt immer irgendwie so dargestellt.
Ja, ja, ja. Oh Gott. Ja, irgendwann, keine Ahnung, wenn man dann selbst mal Vater wird und dann da dabei ist, ich glaube, das wird nochmal so eine ganz, ja, es ist jetzt keine geheime Sache so, aber es wird, glaube ich, nochmal alles verändern, ja, auch was so den die innerbeziehliche Situation betrifft. Also voll. Ich glaube, wenn du bei so einem Vorgang dabei bist, dann
Bekannter hast du gar von keine mir, Geheimnisse mehr voneinander. Der Therapie macht, eigentlich aber nicht, also dem geht es jetzt nicht mental super krass schlecht, aber der hat irgendwann mal mit Therapie angefangen, weil der gesagt hat, irgendwie schiebe ich immer so Sachen auf. Also irgendwie habe ich momentan so eine Phase, in der ich so krass Sachen aufschiebe. Und der hat ein ganz, ja genau, prokrastinier. Und der hat einen ganz, ganz alten Therapeuten, das wird wohl auch in Charlottenburg, der ihm dann auch so richtig so Tipps gegeben hat, wie er sich selber so ein bisschen austricksen kann. Und irgendwann kam die wohl auch mal auf das Thema Familie und wie die dazu steht und Frauen, Kinder und so weiter und so fort. Und dann hat er nebenbei mal erzählt, der Therapeut, dass er super viele Männer betreut, die eigentlich, ich will jetzt niemandem Angst machen, aber vielleicht ist es ein Tipp, die tatsächlich bei der Geburt so standen, dass sie praktisch der Frau direkt vaginal auf den Geburtsvorgang geschaut haben. Also sie standen dann nicht auf der Höhe der Schulter und haben dann die Frau irgendwie so ins Gesicht geschaut, ja, und so, hey Schatz, du schaffst das, sondern die standen halt weiter vorne.
Warum?
Und super viele Männer, ja, wurde wohl irgendwie nicht drauf geachtet, haben danach halt krasse Probleme mit ihrer Sexualität, mit der Ehepartnerin, weil sie die Frau halt nicht mehr wahrnehmen können als so richtig sexuell attraktiv, sondern dieser Geburtsvorgang, das sieht ja auch unfassbar schlimm aus und was da auch alles dann dabei rauskommt, ist ja nicht nur das Kind, dass sie das nicht mehr loswerden, diesen Gedanken. Und man deswegen wohl auch, sagte der Psychologe, eigentlich darauf achten soll, dass die Männer eben nicht permanent unten halt hinschauen, weil sie halt auch vielleicht, die wollen ja sehen, wie das Kind zur Welt kommt. Also ne, deswegen, du bist ja auch aufgeregt und willst halt gucken und läuft alles und so, sondern lieber halt weiter oben stehen soll und die Frau anschaut, weil man diese Bilder halt auch super schlecht gelöscht bekommt. Und wenn das halt erstmal so weit ist, dass du deine Partnerin eher ja so medizinisch oder keine Ahnung wie dann siehst, dann ist der Weg zurück irgendwie schwierig, sagt er. Und das fand ich mega spannend, weil ich da nie drüber nachgedacht habe, aber es stimmt total, weil es ja auf so einer Ebene nochmal ganz anders, also du siehst halt, wie so aus einem lebenden Organismus so ein zweiter Organismus auch mal rauskommt. Also das ist ja schon absolut pervers eigentlich so. So krass, sich das vorzustellen.
Ja, pervers ist es nicht. Es ist ja eher das Natürlichste der Welt so.
Pervers im Sinne von krass. Also das war nicht das richtige Wort, ja.
Ich finde aber generell, dass der Frauenkörper, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, der ist ja so ein Wunder der Natur. Also, dass da A, ein Kind dann darin wächst und dann irgendwann auf die, also via Nabelschnur am Leben gehalten wird, so allein das, wie krass ist das denn bitte? Dann haben wir uns ja gerade im Detail darüber unterhalten, wie dann der Geburtsvorgang ist, auch das ist mindblowing. Und dann hat die Natur aber auch noch davor gesehen, dass es so einen kleinen Futterautomaten mitgibt.
Ja, weißt und du, den musst du auch noch dann rausholen irgendwie so.
So einen Snackautomaten, dass das Kind dann sofort versorgt. Also das ist ja unfassbar, wenn man mal so im Detail darüber nachdenkt. Währenddessen so ein Männerkörper da schon wirklich sehr, sehr simpel dagegen funktioniert. Wollen wir das Kapitel abschließen jetzt?
Ja, oder ein Wissensfakt noch und dann mache ich es zu. Ich habe auch irgendwann mal gelesen, dass der reine vaginale Geburtsvorgang dafür sorgt, dass in dem Moment, wo das Baby praktisch durch den Durchgang so nach draußen gedrückt wird, bekommt es vom Mutterorganismus noch so ein paar Antikörper mit, die zum Beispiel dafür sorgen, dass du selber einen gesunden Darm hast oder dass es deinem Immunsystem gut geht. Das ist praktisch das Letzte. Das ist wie so eine Goodie-Bag, die kurz vorm Ausgang wird dir nochmal so eine Goodie-Bag in die Hand gedrückt. Und dass deswegen Kinder oder Menschen, die eben durch Kaiserschnitt zur Welt gekommen sind, also als Bauchgeburt, häufig tatsächlich dann zu Darmproblemen oder zu Immunschwäche neigen. Und das fand ich mega spannend, weil ich habe ja immer Darmprobleme und ich war auch ein Kaiserschnitt. Also wirklich krass.
Das habe ich auch schon gelesen. Ich habe auch letztens so einen ganz beeindruckenden Artikel von einer SZ-Autorin gelesen, die eben selbst Mutter geworden ist und so lange ein Problem damit hatte, weil ihr Körper nicht mehr in die Form zurückgegangen ist, wie er mal war, und sie sich dann immer verglichen hat mit allen anderen Müttern, und bei so Nachbereitungskursen waren die dann schon wieder viel, viel fitter, und überall am Bauch waren dann so Schwangerschaftsstreifen, und die Bauchmuskeln, die verschieben sich dann ja auch so, man kann ja wirklich dann so teilweise da durchbrechen in die Organe, und das hat sie so beschäftigt und hat dann auch das Gewicht nicht mehr runterbekommen. Und Und ich finde es bemerkenswert, dass wir in diesem ja schon sehr aufgeklärten Jahrhundert und mittlerweile 2024 noch so wenig darüber sprechen. Also das fällt mir jetzt immer mehr auf, dass es immer öffentlicher gemacht wird, dass es eben nicht nur das allergrößte Glück ist, Eltern zu werden, sondern dass da richtig viel nicht vorhandene Lebensqualität mit einherkommt. Also von nicht schlafen können, da reden wir jetzt gar nicht drüber, so dass das weiß man alles, aber was sich dann auch so innerhalb der Beziehung verändert, dass Frauen ganz große Probleme haben, wieder in ihren Alltag zu kommen, auch wieder die Sexualität zu entdecken, weil das der Körper dann erstmal so ein krasses Schlachtfeld ist, dass man nicht nur über überbordende Liebe dem Kind dann entgegenbringen kann, weil man einfach so oft genervt ist und wenn man dann nicht weiß, wie man das jetzt noch alles hinbekommen soll. Also das, ich finde krass, dass das jetzt erst so anfängt, Thema der Öffentlichkeit zu werden, dass es eben heißt, pass auf, ihr seid nicht alleine, es geht uns allen genauso. Und ich meine, wie lange gibt's die Menschheit schon? Mm. 6000 Jahre, I don't know. Mm. Und dass es jetzt erst anfängt,
ich kann mir aber vorstellen, dass das schon mal Thema war, weil irgendwie das 19. Jahrhundert hat ja ganz, das 18. Jahrhundert hat ja ganz viel rückläufig gemacht. Also ganz oft, wenn Frauen auch sagen, ja Mensch, Patriarchat und so, ja stimmt. Es gab aber auch Zeiten, in denen ganz viel Frauen regiert haben oder in denen Frauen ganz normal gearbeitet haben. Das ist ja häufig trotzdem eher was so in der modernen Zeit passiert ist, dieses Bild von der Frau am Herd oder die Frau als unterwürfig. Und da gab es immer so Ups and Downs. Und ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel zu den Ägyptern schaut, die ja wirklich wahnsinnig fortschrittlich waren in vielerlei Hinsicht, die wussten ja auch schon unfassbar viel, dass es da vielleicht eher, ich weiß es nicht, aber dass es da schon ein Thema war, dass man gesagt hat, ja Mensch, danach, da hat man es dann anders gelöst, da hat man dann dem Ehepartner vielleicht eine Zweitfrau zur Seite gestellt, damit die dann die sexuellen Pflichten übernehmen konnte oder so. Aber auch so alte medizinisches Wissen und alte Kultur, da ist ja ganz viel Wissen eigentlich vorhanden, ohne Erklärung dann teilweise. Man wusste nicht genau, warum Dinge vielleicht so waren. Aber ich habe zum Beispiel so ein Kräuterbuch bekommen, ich glaube von meiner Mama. Da geht es um die alte Lehre von Gartenkraut und Wiesenzeug und Gemüse und so. Und da steht ganz oft beschrieben, weil auch so Klostergarten als Überthema drin vorkommt, welche Pflanze gegen was hilft und welche Arten von Wehwehchen bereits früh Medizinerinnen dann auch schon so aufgeschrieben haben, lassen schon darauf schließen, dass man ganz genau wusste, was bedeutet das eigentlich, durch welche Schwierigkeiten gehst du. Aber du hast schon recht, es hat irgendwie so an Relevanz verloren, wobei ich das Gefühl habe, gerade jetzt durch Social Media ist in vielerlei Hinsicht wirklich problematisch und schwierig, aber ich merke, was das angeht, Themen kritisch zu beleuchten und Dinge anzusprechen, die häufig als genau gegenteilig dargestellt werden, ist es wirklich, wenn man sich in der richtigen Bubble vielleicht auch auffällt und die entsprechenden Kanäle abonniert hat, Gold wert, weil ich habe den großen Teil über, was bedeutet es, Mutter zu sein, ist es okay, auch keine Kinder zu wollen oder auch Aufklärung mit allgemein, habe ich voll viel durch Social Media erstmal so den Anreiz bekommen, mich mit Themen auseinanderzusetzen, weil ich früher so eine Richtung nicht gesagt, gedacht habe. Ja, und das finde ich wirklich gut.
Das hat sie auch gesagt, dass es eben Hashtags gibt oder Seiten gibt, die sich dann auch mit den Nachteilen einer Mutterschaft beschäftigen und dass das so wichtig ist und man sich dann ja immer nur, naja, weißt du ja selbst, man postet eigentlich ja nur Dinge, in denen man gut dasteht, was alles gelingt. So, ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum wir, die ja sowas mit Öffentlichkeit zu tun haben, ne, warum man bei uns immer denkt, dass alles gelingt. Ne? Klar, weil wir ja nur posten, was alles gelingt, aber das im Hintergrund auch
Projekte erstmal die fette Absage von XY, so machst du
genau,
ja nicht.
Genau, dass im Hintergrund auch Projekte stattfinden, die nicht zur Entfaltung kommen, die kurz bevor man sich geeinigt oder sich schon mündlich geeinigt hat, vor 2 Jahren immer so ein Buchding, das dann doch nicht geklappt hat, das hängen wir nicht in die Öffentlichkeit. Also, nee. Ne? So, genau, und deshalb machen das ja trotzdem alle anderen auch so, auch wenn die jetzt nicht in der Öffentlichkeit stehen oder einen Beruf machen, der mit der Öffentlichkeit zu tun hat, posten die dann trotzdem nur die besten Shots aus dem Urlaub. Obwohl es, keine Ahnung, vielleicht nur eine Pauschalreise war und die richtig scheiße war, aber einmal gab es dieses tollen Moment, wo die Sonne irgendwie gut stand und nicht der ganze Strand voller Touris war, dann hat man eben das Bild gemacht und das ist repräsentativ dann für die ganzen 2 Wochen, die aber vielleicht gar nicht so geil waren. Mhm. So läuft's ja. Und so ist es ja mit der, ich glaube aber auch schon vor Social Media, genau das gleiche Prinzip hatte man in der Mutterschaft auch schon, dass man sich dann getroffen hat und dann bei einem war dann aber trotzdem alles gut, weil man ja nicht die eine sein wollte, die sagt, boah, manchmal kann ich mein Kind überhaupt nicht ab. Wenn es nur schreit, dann könnte ich es manchmal aber wirklich, das sagst tackern, du ja nicht. Genau, weil alle anderen sagen, wie erfüllend es ist und dann will man ja auch, dass es bei einem genauso ist. Aber ich glaube, dieses Anstecken, also ich glaube, das war schon ein Verhalten von Social Media, bevor es Social Media noch gar nicht gab, weil man das sich nicht eingestehen wollte, dass es bei einem vielleicht selbst nicht so toll läuft. Ne? Man wollte
Klassiker
eine tolle Mutter
ist ja
sein.
Und so ein Bewerbungsgespräch. Du gehst ja nicht zum Bewerbungsgespräch und sagst, was so deine Schwächen sind und was du richtig nervig findest und kacke, sondern du zeigst dich von deiner besten Seite. Ja. Und am Ende funktioniert ja die Menschheit, die auch irgendwie auf Leistung basiert, genau so. Weil wenn wir jetzt anfangen würden zu posten, welche ganzen Jobs nicht funktionieren und was wir alles reingekackt haben und welche Projekte nichts wurden, dann hätten wir auch gleichzeitig Angst, dass vielleicht Projekte, die wir gerade anschieben, irgendwie sagen, hä, das hat bei der nicht funktioniert, oh, da lassen wir vielleicht mal lieber die Finger von. Genauso wie in einem Bewerbungsverfahren, wenn du dann sagst, ja, eigentlich bin ich ziemlich unzuverlässig und ich habe ein Problem mit Abgabeterminen oder so. Das machst du ja nicht. Und ich weiß auch gar nicht, ob man da eine Lösung in dem Sinne für finden kann, weil irgendwie, also was wäre halt die Alternative dazu?
Jetzt was Schwangerschaft angeht oder was?
Allgemein, eigentlich, dass der Mensch halt so funktioniert, immer zu optimieren und die Idealvorstellung. Also das ist auch irgendwie weltlich vielleicht.
Ja,
weil,
aber ich glaube, sowas wie wir jetzt machen, das kommt ja auch immer öfter vor. Also dann auch mal zum Scheitern stehen und mal sagen, was jetzt nicht so funktioniert hat, dass es halt völlig normal ist, dass auch Menschen, die im Allgemeinen in der allgemeinen Achtung irgendwie oder in dem allgemeinen Verständnis Gewinner sind, aber denen alles funktioniert. Das hat eben auch Leonardo DiCaprio gesagt. Leute, mir ging es 10 Jahre lang beschissen, weil ich diesen scheiß Oscar nicht gewonnen habe und ich habe die Rolle nicht bekommen. Oder ein Matt Damon, der da sitzt und sagt, ich bin der bescheuertste Typ oder Schauspieler der Welt, weil ich abgelehnt habe, bei Avatar mitzuspielen.
Ja, der Arme. Aber genau, nee, es ging auch um, es ging
10%
um bekommen. Nicht mitspielen, genau, es ging, glaube ich, um seine Anteile, ne?
Genau, also er hätte, Cameron hat ihm angeboten, dass er eben die Hauptrolle spielt und dafür bekommt er eben 10% Anteil. Das wären, glaube ich, jetzt so 800 Millionen gewesen oder
ja.
So. Genau, und er sitzt dann auf der Bühne und sagt es dann. Genau, ja. Also, dass man Scheitern enttabuisiert, vielleicht ist es auch der folgende Titel. Scheitern ist normal.
Was ist das letzte irgendwie Scheitern bei dir, von dem du erzählen kannst?
Ach, ich kann es jetzt einfach sagen. Also vor 2 Wochen habe ich noch von der Produktionsfirma, mit der wir den Podcast mit Sophie machen, noch Zahlen präsentiert bekommen, die wirklich fantastisch aussahen und man war mit allem zufrieden. Und jetzt habe ich gerade einen Anruf bekommen, eben 10 Minuten vor Aufnahme der Sendung, dass jetzt eben die Tendenz verspielt wird, dass man doch nicht weitermacht, weil es irgendwie, man konnte mir dann auch nicht richtig erklären, warum, also deshalb muss ich das noch auch aufarbeiten, aber das wird sich jetzt erstmal nach Scheitern anfühlen, weil ich gar nicht weiß, was wir hätten besser machen können, damit das jetzt weitergeführt wird. Also die Resonanz ist zu 100% positiv, die ich so bekommen habe und die auch das Umfeld bekommen hat und die Produktionsfirma bekommen hat. Die Zahlen waren gut, es ist ein stetiger Wachstum und dennoch wird man sich dann dafür entscheiden, dass es nicht weitergeht. Und das fühlt sich erstmal total doof an.
Ja,
weil man,
verstehe ich.
Weißt du, weil man weiß, okay, also warum? Woran liegt's?
Wenn man nicht mal sagen kann, so, hey, wir hätten das und das als Minimum gebraucht an Hörerzahlen oder hey, uns gefällt die Art und Weise der Umsetzung nicht oder so. Aber wenn halt gesagt wird, es ist alles total toll, total fantastisch, aber leider,
ja,
hilft halt null.
Also, ja, und ich meine, seit 2 Jahren, seitdem ich jetzt da Selbstständigkeit bin, ist es, weiß ich, wie das funktioniert. Also ich habe jetzt schon so viele Projekte gemacht und die enden und dann kommen nächste. So funktioniert es halt. Aber bei den meisten hat man das dann schon so absehen können. Ne? Also zum Beispiel mit dem Fußball-Podcast mit Johnny, da hat es hinter den Kulissen schon einige Gespräche gegeben, auch zwischen Johnny und mir. Und ich wusste, okay, das wird jetzt in den Hafen der Endgültigkeit einfahren, dieses Schiff. Also, aber fühlt sich dann auch immer ein bisschen auf Scheitern an, aber man konnte sich darauf einstellen und man kann sich natürlich dann auch die Gründe erklären und das ist dann immer okay, wie ich finde. Oder wenn Projekte halt einfach nur auf einen Vertrag festgelegt sind und man weiß das und dann ist es abgeschlossen und man gibt sich die Hand und sagt, ja, vielleicht klappt es in Zukunft wieder. Ich habe letztes Jahr Drehbücher geschrieben über so ein True-Crime-Projekt. Da wusste ich, das ist ein halbes Jahr und dann kommt das nächste wieder so. Das fühlt sich nicht nach Scheitern an, auch wenn es dann zu Ende ist und man es vielleicht noch hätte gerne weitermachen wollen, weil es einem Spaß gemacht hat. Aber das ist part of the deal so. Aber wenn dann...
abgesägt wirst.
Genau, so. Aber wenn dann die Signale kommen, ey, wir sind mit allem zufrieden, der Inhalt, aber auch die Zahlen, das ist alles super. Und zwei Wochen später machen wir es doch nicht, dann finde ich das als... Ich weiß nicht, ob das Scheitern ist, aber das fühlt sich einfach scheiße an, weil man das nicht einordnen kann.
Ja, verstehe ich voll.
Bei dir?
Kann ich dir gerade gar nicht so richtig sagen, weil, also Deluxe wäre halt immer noch so ein Ding, von dem es sein könnte. Also da wurden jetzt zwei Termine TBA in meinen Kalender eingetragen und Renato meinte dann natürlich auch, hey, wir hatten ein Casting letztes Jahr, wir hatten eine Testsendung dieses Jahr, ihr müsst uns so langsam mal irgendwie sagen, wird's was oder nicht, was ja auch total in Ordnung ist, wenn es nicht so ist, wir haben ja auch Konkurrenz, aber sie meinten dann, ja, nee, wir können das gerade noch nicht absehen, also nee, Jana hat das toll gemacht und Jana ist unter den Favoriten und das ist ja auch toll, ich will hier auch gar nicht ablästern, aber es kann natürlich auch sein, dass es am Ende nicht funktioniert und dann wäre das schon natürlich eine Art von Scheitern, wobei ich sagen muss, das ist kein Scheitern, was mir irgendwie ins Ego reinknallt oder so, das ist dann total in Ordnung für mich, weil ich sage, hey, ich habe eine Sendung gemacht, das war okay und dann ist es so. Aber das sind so Sachen, auf die man manchmal wartet. Also du sitzt da so ein bisschen auf der Ersatzbank und hoffst, wird da jetzt was aktiviert oder nicht aktiviert. Und das gehört halt in unserem Job halt viel dazu. So abwarten und Tee trinken.
Ja. Ich habe vor 2 Tagen, das passt dazu, eine Anfrage von meiner Agentin bekommen. Da ging es um so einen, oder geht es um so einen Job auf einer Messe, der mir überhaupt keinen Spaß machen würde. Also das kann ich jetzt schon sagen. Es ist eine Technikmesse und der Job wäre 5 Tage lang. Und dann habe ich immer im Kopf so überlegt, okay, ab welchem Betrag bin ich käuflich, dass ich so einen Job machen würde und ab wann würde es mir wehtun, dass ich ihn nicht bekomme. Und dann habe ich halt eine Summe festgelegt und denke mir so, okay, wenn ich jetzt einen Job... Weiß ich nicht, ich bekomme jetzt erst in einer Woche Bescheid oder so. Aber das ist dann, wie du schon sagst, man wartet dann darauf. Aber da wäre es kein Scheitern, weil ich eigentlich, im Zweifel bin ich dann eher ein Fan, dass es mir Spaß macht und ich verdiene nicht so viel Geld, als ein Job, der 5 Tage Knochenarbeit ist und ich verdiene halt dann ein bisschen mehr Geld als der Job, der mir Spaß gemacht hätte, weißt du? Aber dann setzt man sich mit seiner eigenen Käuflichkeit auseinander, den Vorgang als solchen fand
ich so. Aber ich meine, dass wir käuflich sind, that's part of the game, so.
Natürlich, genau. Aber ich finde, man muss bei jedem Job wieder festlegen, wo man da gerade käuflich ist. Und bei manchen Jobs, da setze ich dann niedriger an, weil ich den halt haben will, weil ich total Lust darauf habe, weil ich mir das schön vorstelle. Aber manche Jobs gibt es halt dann auch, wo man denkt, naja, da muss es teuer bezahlt werden. Und das ist dann aber auch nicht so schlimm, wenn es dann nicht funktioniert.
Voll. Es gibt aber halt auch Jobs, die ich, das erinnert mich gerade so an dieses Casting bei der Modelagentur oder an dieses Go-Seed, was ich vorletztes Mal erzählt habe. Ja, kann ich gleich ein Update zu geben. Aber da gab es auch die Situation, dass ich halt gesagt habe, das ist mein Tagessatz. Und er kurz so einmal schluckte und sagte, okay, weiß ich Bescheid. Hatte dann die anderen Booker ja mit reingeholt, damit die da auch ein Feedback zu geben und sagte dann aber, das ist Janas Tagessatz, hatte davon aber 30% Agenturprovision abgezogen von der Summe. Und ich so, nee, mein Tagessatz ist mein Tagessatz plus die Agenturprovision. Ja. Und dann sagte er so, ja gut, das ist natürlich dann schon eine Hausnummer, also du stehst nicht unter Summe X auf. Und dann dachte ich mir, es gibt halt Jobs, wie zum Beispiel jetzt für meinen Kumpel Marcel Ostertag oder auch Rebecca, Ich habe absolut, ich persönlich, ich habe gar nichts von der Berliner Fashion Week. Der Ursprungsgedanke von Fashion Weeks war ja, dass wenn du auf der Fashion Week gesehen wirst, dass du dann im Anschluss vielleicht große Bookings für irgendwelche Kampagnen hast, weil man hat dich gesehen in der Klamotte und denkt, ja geil, das passt. Das passiert ja in Berlin nicht, sind wir mal ganz ehrlich. Und das Geld, was wir da verdienen, davon trägst du deine Reisekosten. Das ist wahrscheinlich, wenn du es mal auf die Stunde rechnest, ungefähr Mindestlohn. Also da wirst du jetzt nicht reich von. Lass das 20 Euro die Stunde sein, wenn es am Ende hochkommt. Aber das sind einfach Sachen, so Marcel, ich kann den immer anrufen, wenn ich was habe. Ich habe über Marcel schon Anschlussjobs bekommen, wenn ich eine Klamotte brauche. So, das ist ein Freundschaftsdienst und das würde ich wahrscheinlich sogar irgendwie, wenn er Not am Mann hat, umsonst machen. Aber es gibt halt andere Kunden, wo ich ganz genau weiß, Junge, ihr gehört am Ende des Tages zu Unilever oder Coca-Cola oder was weiß ich was, da ist richtig Rums hinter. Fang mir jetzt nicht an, hier wegen 100 Euro rumzuhandeln. Und das hat auch was dann manchmal, da bin ich dann auch so eine Ego-Person, wenn ich merke, ein Kunde, der richtig Budget hat, von dem du weißt, der hat Budget, der fängt an, wegen 100 Euro rumzudiskutieren, da bin ich dann auch schnell beleidigte Leberwurst und sag dann zu Renato, nö, kannst absagen, also nö. Ja. Und dann ist es gut, dass man einen Manager hat, der dann sagt, komm Jana, reagier dich kurz ab, wir überlegen uns das nochmal, die wollen dich nicht diskreditieren, die wollen am Ende des Tages auf Summe, weil dann sind ja oft so Agenturen dazwischen geschaltet, wollen die einfach nur Geld sparen. Dafür ist es dann halt schön. Aber ja, Update zu diesem Agenturding. Das Update war dann, dass ich nochmal irgendwie mit ihm bei WhatsApp geschrieben hatte und so Maße rübergeschickt habe und nochmal so Fotomaterial und so. Und er halt meinte, ob ich dann nach Hamburg kommen könnte für einen Test- und Polar-Shoot, also die Bilder, die dann praktisch genutzt werden, um die den Kunden zu schicken. Hatte ich ihm meine Termine geschickt und dann meinte er, ob ich das zweite Augustwochenende, ob ich da Zeit hätte. Da habe ich gesagt, ja, weil ich sowieso das zweite Augustwochenende eine Freundin in Hamburg besuchen wollte, das passte. Dann meinte er, gut, ich organisiere was. Bis jetzt hat er sich nicht gemeldet und ich habe mir vorgenommen, ich werde nicht nachfragen. Also entweder meldet er sich und sagt mir jetzt, ich habe hier für den 16. was reingebucht, das und das sind die Themen, das und das ist der Fotograf, oder er macht's nicht, aber ich werde halt nicht hinterherrennen, weil dann bist du automatisch in diesem alten Zyklus, so wie früher, dass du einen auf needy machst und ich bin vieles, aber ich bin nicht needy.
Ja. Ja. Wollen wir jetzt die beiden Trump, Kamala Harris Ding noch machen? Oder?
Machen wir es auf. Wo warst du, als du davon erfahren hast?
Ich saß genau hier an diesem Schreibtisch und habe SZ gerade aufgehabt und da kam es als Push-Nachricht. Und seitdem habe ich ja alles dazu verschlungen. Mhm. Also dafür, dass es ja immer hieß, naja, selbst wenn Biden zurücktritt, es gibt niemanden, der es machen könnte, der eine Chance gegen Trump hat. Vor allem Kamala Harris hat so scheiß Umfragewerte.
Das ist halt der Scheiß, ne? Die ist halt so beliebt wie Fußpilz in Amerika.
Naja, aber es stimmen die dann irgendwie auch doch nicht. Also das war immer so
weil dann Rekordspenden.
Ja, nicht nur deshalb, aber es geht ja in Amerika bei der Wahl oder in den USA auch immer darum, die sogenannten Swing States zu gewinnen. Ne?
Ja, also, diese Entscheidungstage.
Swing States, also die Staaten, die immer variieren. Es gibt ja, keine Ahnung, Staaten wie Florida, die wählen immer republikanisch und Staaten wie Kalifornien, die wählen halt immer demokratisch. Also das sind so Must-Wins für die jeweiligen Parteien. So, aber es gibt eben, die Wahlen werden entschieden bei den Swing States. Also, ich habe mir das letztes Mal kurz aufgeschrieben, wo es dann immer, hier. Also das ist dann Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Georgia, Nevada und Arizona. Und in den meisten der Staaten, und obwohl Kamala Harris noch nicht mal jetzt offiziell ernannt wurde von den Demokraten zur Präsidentschaftskandidatin, hat sie da bessere Umfragewerte als Biden hatte. Also immer noch hinter Trump, aber so gering, dass es absolut machbar wäre, jetzt wenn eine Kampagne aufgesetzt wird, die Staaten zu gewinnen. Und dann denke ich auch immer so, auch so Qualitätsmedien, okay, wie schnell kann das bitte umschwingen? Also auch so Leitmedien wie die SZ oder die Zeit, die dann auch immer so richtig negativ waren, so ja, Biden muss es eigentlich durchziehen, weil Harris hätte noch weniger Chancen und jetzt irgendwie einen Senator oder einen Gouverneur aufzubauen, die Zeit hat man nicht mehr, weil das sind nur noch 100 Tage. Und dann, zack, Biden tritt zurück. Kamala Harris muss nicht weniger machen, als die Demokratie zu verteidigen und zurückzuerobern. So. Also, dann schaut doch mal vielleicht genauer hin. Also, ich verliere dir auch so die Glaubwürdigkeit, wenn ihr am Montag noch schreibt, naja, aber Biden muss es eigentlich machen, weil Kamala Harris ist die schlechteste Vizepräsidentin aller Zeiten. Und einen Tag später thront sie überall und die Staatsanwältin mit jamaikanischen und asiatischen Wurzeln und wird dann vor allen Dingen für die Frauen und für die POCs und so eine tolle Stimme sein und alle sind euphorisch.
Glaubst du aber, dass so POCs zum Beispiel, die vorher Trump gewählt haben oder hätten, sich jetzt umentscheiden, einfach nur, weil sie diesen Hintergrund hat und sie wählen würden? Weil Biden das nicht
also
abgebildet hat?
A, war der Obama ein beeindruckendes Beispiel, wie das funktionieren kann natürlich. Und B, schafft Trump durch seine Trump-Haftigkeit den Leuten das Gefühl, also in den Anführungszeichen einfacheren Leuten, also die mit einem schlechten Einkommen und die Arbeiter, denen das Gefühl zu geben als Milliardär, er ist einer von ihnen. Mhm. Weißt du? Also er verkauft der Biden.
Influencer-Marketing at its best.
Genau, also er verkauft der Biden so als den Elitären, der nur die Eliten im Blick hat und die ganzen Arbeiter, den nimmt er die Jobs weg und stellt ja alles auch jetzt mit diesem Green Deal, also in Europa heißt Green Deal, aber trotzdem hat ja Biden schon relativ viel getan, so um den Klimaschutz voranzutreiben. Er nimmt euch die ganzen Jobs weg, ich bin aber der, ich würde Öl wieder fördern lassen und Make America Great Again, und wir müssen vor allen Dingen die unteren, also nein, er inszeniert sich ja so. Und ich glaube,
ja, durch seine Art und Weise, wie er auch spricht, finde ich, ist es ganz krass. Also er hat
genau,
ja so eine
einfache Spreche. Ja.
Genau, einfach ist schon ein sehr positives Wort dafür.
Richtig,
aber
ja,
es führt natürlich dazu, dass, glaube ich, Menschen, die oft das Gefühl haben, Politik nicht greifen zu können und das, was sie da sagen, überhaupt nicht zu verstehen, dass die halt abgeholt werden. Und das ist vom Ding her, finde ich das gar nicht dumm, zu sagen, ich vereinfache Dinge mal ein bisschen, aber du musst halt bei der Wahrheit bleiben.
Ja, genau. Und dann sind wir wieder schnell beim Populismus, ne? Also komplexe Dinge zu vereinfachen. Und
ja,
aber trotzdem, aber wenn jetzt so ein hart arbeitender Typ aus Wisconsin das Gefühl hat, okay, die Wahl habe ich eben zwischen Biden und Trump, dann ist der halt vielleicht einfacher bei Trump. So, obwohl er weiß, dass er eigentlich irgendwie auch ein verkappter Rassist ist und die ganzen Menschen, die jetzt nicht aussehen wie Amerikaner, am liebsten alle aus dem Land haben will, auch als populistisch gesprochen. Und wenn dann da aber dagegen eine Kamala Harris ist, die bewiesen hat, dass sie eben jene Gruppen total fördert, weil sie selbst eine davon ist, die hatte diesen amerikanischen Traum gelebt, also der Papa Jamaikaner, die Mama aus Südostasien, hat es dann zur Staatsanwältin geschafft und von da zur Vice President, also und hat immer wieder solche Gruppen auch gefördert. Klar ist man dann aber schneller bei Harris als bei Biden, so, das verstehe ich. Ich glaube, es wird jetzt darauf ankommen, wer ihr Running Mate ist, also ihr Vizepräsident, ob sie voll auf die Vollen geht und auch eine Frau noch mit Gretchen, den Namen nicht parat, oder ob sie doch diesen weißen alten Gouverneur nochmal nimmt, da gibt es auch einige. Und man muss halt schauen, dass dann dieser Running Mate, dieser Vizepräsident eben auch aus einer der Swing States kommt, damit man halt den dann wieder gewinnt, ne?
Mhm.
Was jetzt auffällt, ist, dass die Trump-Administration total genervt davon ist. Also es wäre ja, also man hat jetzt auch so Hintergrundberichte gelesen, die eben die Kampagne leiten. Okay, da ist dieser greise Opa Biden, dagegen wirkt halt Trump wirklich als
unfassbar vital.
Typ.
Ja, und jetzt kommt
genau,
eine 59-Jährige.
Und jetzt funktioniert halt das ganze Narrativ nicht mehr und die ganze Kampagne nicht mehr. Deshalb hat er ja auch öffentlich schon gesagt, dass er will Entschädigung dafür, weil sie jetzt schon viel Geld und Gedanken ausgegeben haben, gegen die Kampagne gegen Biden zu fahren. Und jetzt kommt eine neue. Also das hat er ganz offen auf seinem Netzwerk Truth Social da gepostet. Aber jetzt greift die mal Kamala Harris, die dann eben dagegen eine junge, vitale Frau ist. Und ja, also ich glaube, da kommt jetzt nochmal wirklich Wahnsinn. Also was da jetzt nochmal für Schwung reingekommen ist in den letzten 3 Wochen. Trump wird angeschossen, sieht dann als der sichere Sieger aus. Man hat schon Albtraum-Szenarien in Europa auch entwickelt. Und jetzt ändert sich nochmal alles. Also ich bin gespannt.
Glaubst du, dass das
schade.
Alles ja. Zufall ist? Dass
Nein,
ein Trump angeschossen, ein Biden
also
zurückgetreten?
Das.
Also glaubst du, es ist so ein bisschen wie in diesen Secret Service-Filmen, dass da noch Strippenzieher sind, die irgendwie ne mit der Waffe reinkommen und sagen, so, du trittst jetzt zurück? Oder glaubst du, das ist wirklich alles so genau so gewesen und er hat sich jetzt das überlegt und denkt sich, ach nee, ich lasse es doch mal sein?
Naja, was du vergisst, ist ja der krasse Wahlkampfauftritt von Biden, ne? Wo er sich gar nicht mehr gefunden hat.
Also nee, vergesse ich nicht, aber danach war er ja erstmal so, hä, nee, Quatsch, ich hatte an dem Tag einfach nur einen schlechten Tag.
Genau, aber da haben wir ja schon relativ schnell dann auch die ersten Demokraten gesagt, okay, Joe, du musst jetzt wirklich darüber nachdenken. Und es gilt ja auch einer der großen Strippenzieher, Obama, dahinter. Also der hatte ja Joe Biden zum Vizepräsidenten, also die haben eigentlich ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Aber ich glaube, Obama, der immer noch einen richtig großen Einfluss bei den Demokraten hat, der hat das halt gesehen. Und ich glaube, wenn du einen Opa hast, der 90 Jahre alt ist und immer ins Auto einsteigt und mit 180 auf der Autobahn ballert, weil er es nicht mehr abschätzen kann, dann muss halt auch irgendjemand sagen in der Familie, pass auf, wir müssen Opa jetzt mal dazu raten, sich nicht mehr ins Auto zu setzen. Und ich glaube, die Rolle hat eben Obama eingenommen. Also es heißt jetzt auch, dass das Biden-Lager richtig beleidigt ist auf Obama. Aber einer musste es halt tun, weil Fakt ist, Biden hätte das niemals gegen Trump gewonnen. Und jetzt selbst bei der NATO, der Auftritt galt ja noch als relativ gelungen. Also dann Zelensky mit Präsident Putin anspricht. Ja, Bro. Also oder Kamala Harris dann auch mit dem falschen Namen angesprochen hat. Ich glaube, dass das der Ursprung des Ganzen war. Ich mit diesem Schuss, daran glaube ich jetzt einmal, das war ein 20-Jähriger, der wollte einmal in die Geschichtsbücher kommen. Keine Ahnung. Es gibt es viele, ich will da jetzt einmal dran glauben, weil ich nichts von Verschwörungstheorien halte, solange sie nicht bewiesen sind. Aber ich glaube, der Ursprung des Ganzen, der ganzen Rochade, war eben dieser Auftritt von Biden. Ich finde es schade ein bisschen. Weil jetzt wirkt so, als wäre er halt zu diesem Schritt gezwungen worden. Er hätte richtig noch mehr gewinnen können, hätte er kurz nach der Wahlkampfveranstaltung gesagt, oder TV-Debatte gesagt, Leute, ich mag es jetzt selber, ich will Amerika dienen, ich trete zurück. Da kurz danach meinte er nur, only God can stop me from running for the president. So, naja. Gott war halt dann jetzt in dem Fall Obama. Aber ich finde es spannend, was es jetzt für eine Dynamik nimmt. Ich bin jetzt gespannt. Noch ist Harris ja nicht offiziell bestätigt von den Demokraten. Man wartet wirklich immer noch auf die Obamas, die jetzt da auch ihr Go geben, weil die halten sich immer noch zurück und sagen, ja, wir vertrauen darauf, dass die Spitze der Demokraten letztendlich eine gute Entscheidung finden wird. Das klingt nicht so. Kamala, bitte mach es. I don't know. Ich bin super gespannt, aber ich finde es super interessant und ja, das ist so, wir sind so Zeitzeugen jetzt gerade, ne, was da gerade passiert.
Ja, und irgendwie auch krass, ich habe einen TikTok vor kurzem von einem Amerikaner dazu gesehen, der halt sagte, die Vorstellung, dass wir hier im Land irgendwie zugucken bei dieser Wahl und wir wissen, dass es extreme Auswirkungen gerade auf Europa hat, ist ja schon absurd. Aber sich vorzustellen, dass einfach so viele Länder in Europa jetzt diese Wahlen bei uns hier in unserem Land begleiten, 0,0 Einfluss darauf haben, aber am Ende des Tages ganz viel Einfluss von Amerika bezüglich Sicherheitspolitik und so natürlich auch genommen wird, das ist eigentlich so richtig seltsam. Also, dass wir das hier im Land mitkriegen, für uns ist schon komisch, aber wie muss es für die ganzen anderen Länder sein?
Ja. 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 Gute Frage, gute Analyse. Ja, ich bin gespannt. Ich habe ja angeheiratete Family in Amerika und
das ist ja, so witzig, die haben es nicht so gerafft, hast du mal irgendwann gesagt, ne?
Ja, das ist so witzig, weil die anderen sind halt aus Portland und die anderen aus Idaho. Also, wie ich das gerade angesprochen habe, so die einen sind halt knallharte Republikaner und die anderen Demokraten. Und man hat immer das Gefühl, und das kommt jetzt ja auch so nach Deutschland, dass es eigentlich, wie jetzt auch bei der AfD, ist es vollkommen egal, ob die vom Verfassungsschutz beobachtet sind, ob die als gesichert rechtsextrem eingestuft werden, ob Höcke verurteilt wurde, dass es bei der EU-Wahl jetzt die zwei Spitzenkandidaten, dass sie Korruptionsvorwürfe haben, so. Man glaubt es dann eh alles nicht und es sind dann so die Mächte, die das verhindern wollen und also das macht einem schon Sorge und das ist eben in Amerika schon lange. Also ist egal, ob Trump schuldig gesprochen wurde, die ihn wählen wollen, die wählen den, es ist komplett egal. Und selbst wenn jetzt rauskommt, dass er Maddie McCain entführt hat, dann, weißt du, so oder Fußball geschossen hat, glaubt man halt dann eh nicht.
Ja, also ich glaube, es geht nicht nur darum, ums Glauben, sondern die Vergleiche, die halt da teilweise gestellt werden. Ich kann das jetzt sagen, weil es so öffentlich ist, aber also Jules Vater, der hat manchmal schon ein bisschen sehr seltsame Ansichten und postet auch öffentlich immer auf Facebook so Sachen, die man sich kaum durchlesen mag. Und wie gesagt, ich folge dem nicht mal und trotzdem kann man das alles sehen. Und da war letztens halt auch so ein Post, also so ein geteilter Bildschirm und auf der einen Seite siehst du halt Höcke und das, worauf er verurteilt wurde irgendwie mit seinen Tagessätzen und so und daneben hast du halt irgendjemanden, der pädophile oder kinderpornografische Inhalte hatte und zu 5.000 € sowieso verurteilt wurde, also irgendwie deutlich mehr und wo ich mir denke, aber was ist das denn für ein Vergleich? Also du kannst es überhaupt nicht vergleichen, du kannst generell irgendwelche Urteile ja nicht wirklich miteinander vergleichen, weil das ja auch immer individuelle Bemessenssache ist. Und jetzt zu sagen, okay, der der Pädophile hat da irgendwie, musste weniger Geld zahlen als der Höcke. Das macht ja trotzdem das, was er gemacht hat, nicht ungeschehen. Und naja, das gehört ja auch überhaupt nicht in den Diskurs.
Genau, vor allem geht es ja da um die Tagessätze. Der bemisst sich ja immer an dem Verdienst, an dem Einkommen des jeweiligen. Ne? Und das heißt ja nur, dass Höcke mehr verdient als der andere.
Ja, ja, naja, gut. Julian.
Apropos, ich will jetzt nochmal Werbung machen, vielleicht können wir das nochmal retten. diese Woche geht es um.
Warum machst du eigentlich in deinem anderen Podcast keine Werbung für Antenne Allmann dann?
In welchem denn?
Nein,
in
Fall
bei Sophie? Ja, kann ich auch machen.
Ja, mach das doch mal.
Die Frage ist, worauf schieße ich dann? Aber egal. Christian B., ein Typ, der jetzt auch eben mit Maddie McCain in Verdacht gebracht wird, der mit 18 schon zum ersten Mal verurteilt wurde wegen Kindesmissbrauch. Und ist dann nach Portugal geflüchtet und hat dann, ein grauenvoller Typ, der dann jetzt gerade wegen 5 Sachen verurteilt wurde oder die Prozesse laufen gerade. Es geht um ganz alte Frauen, die er vergewaltigt haben soll, aber eben auch ganz junge Fälle. Und das kam erst nur raus, weil er mal wieder kurz ins Gefängnis musste und 2 Freunde von ihm, in Anführungszeichen Freunde, sind dann in seine Finke eingebrochen, weil sie wussten, dass er gerade im Gefängnis ist, haben dann Videokassetten gefunden, da waren eben die Taten drauf, wo er sich gefilmt hat.
Gott, das ist so übel.
Genau, und sie wussten dann gar nicht, was sie damit anfangen sollen, haben das dann, man weiß nicht, was mit den Kassetten passiert ist, haben 12 Jahre lang geschwiegen und sind dann erst zur Polizei, was es jetzt noch schwieriger macht, weil die Kassetten nicht mehr auffindbar sind. Das heißt, es sind nur noch auf ihre Zeugenaussagen gestützt. Plus eine Amerikanerin, die er auch vergewaltigt haben soll, hat dann daraufhin sein Bild in der Zeitung gesehen und hat an den Augen ihn wiedererkannt und ist dann auch wieder zur Polizei gelaufen. Und es ist eben jetzt so, dass er auch in den Maddie McCain-Fall verwickelt ist. Und dass er in so einem Chat mal gestanden haben soll, ja, er hat mal auch ein Kind missbraucht, was aber niemals jemand finden wird. Krasser Fall steht eben gerade und muss vermutlich freigelassen werden, was halt nicht reicht. Also ein krasser Fall, jetzt beim Fall bei Sophie, push das Ganze. Vielleicht können wir es in die zweite Staffel danach dann noch retten.
Vielleicht wird es nicht zu Julians persönlichem, wie haben wir es vorhin genannt? Scheitern? Ja. Vielleicht wird es kein Scheiterfall.
Ja.
Gut, in diesem Sinne. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Schön, dass wir wieder eine lange Folge aufgenommen haben. Sagt, dass es uns gibt. Gebt uns gerne 5 Sterne. Wir freuen uns auf euer Feedback und auf eure ganzen Nachrichten. Und wir sind jetzt erstmal raus.
Wir sind raus. Tschüss. Ciao, Mäuse.
Heide Schnurre. Tschüss. Tschüss.